Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fortuna Lista Podcast. Und diese Folge ist vor allem für alle jüngeren Zuhörerinnen gedacht. Ich habe nämlich mal zusammengesammelt Dinge, die ich früher falsch gemacht habe in meinen 20ern und die ich gerne früher gewusst hätte, weil es teilweise einfach, ja, ganz einfache, simple Tipps gewesen wären, die mir geholfen hätten, mit meinen Finanzen besser klarzukommen, besser über die Runden zu kommen und mich auch schon früh gut abzusichern und gute finanzielle Entscheidungen zu treffen. Damit ihr nicht die gleichen Fehler macht wie ich und davon lernen könnt von meinen Fehlern, habe ich 6 Dinge jetzt gesammelt über Geld, die ich gern schon mit 20 gewusst hätte und die sicherlich aber auch einige mit 30 oder 40 immer noch falsch machen. Mit 20 habe ich übrigens schon mein erstes Geld verdient, eigentlich sogar schon viel früher mit Nebenjobs während des Studiums, aber mit 20 habe ich dann tatsächlich Vollzeit gearbeitet. Ich habe eine Ausbildung gemacht, 40-Stunden-Job, ich glaube eigentlich sogar was noch mehr als eine 40-Stunden-Woche. Und weil das Geld aber so unglaublich knapp war und diese Ausbildung so unglaublich schlecht bezahlt, habe ich nebenbei noch gejobbt in einer Bar, um mir etwas dazu zu verdienen. Also eigentlich habe ich ungefähr 50 bis 60 Stunden in der Woche gearbeitet, was ehrlicherweise mit Anfang 20 auch okay war. Man hatte trotzdem irgendwie Zeit und vor allem Energie, abends was mit Freunden zu unternehmen, wegzugehen, auch mal Ausflüge zu machen. Aber das Geld war schon ziemlich, ziemlich knapp. Und eine Sache, die sich eigentlich komplett durch meine ganzen 20er gezogen hat, vor allem auch, als ich dann später angefangen habe zu studieren, war das Thema Dispo. Ich habe sehr gerne das Dispo genutzt, also so einen Dispo-Kredit genutzt. Und immer, wenn ich mir gedacht habe, jetzt geht's auf Ende des Monats zu und ich will mir aber was gönnen, aber habe eigentlich nicht genug Geld, dann musste ich eigentlich nur meine EC-Karte zücken und entweder an Geldautomaten gehen oder direkt damit im Geschäft bezahlen und konnte mir auf einmal mehr leisten, als ich hätte machen können. Und ich weiß, dass sehr, sehr viele in Deutschland auch ihr Dispo nutzen, dass sie sozusagen ihre Kreditlinie überziehen, dass sie mehr Geld ausgeben, als sie eigentlich auf dem Konto haben. Und das Problem dabei ist, es ist halt so leicht verfügbar. Wir müssen nichts dafür unterschreiben. Wir müssen nicht jedes Mal irgendwie uns überlegen, wann zahlen wir es zurück oder so. Es gibt also keine Raten, die man mit einer Bank aushandelt, sondern man kann sich einfach Geld von der Bank leihen. Und ich habe das absolut ausgereizt. Also Ende des Monats, da war bei mir immer klar, wenn ich aufs Konto geschaut habe, es war alles tiefrot und ich war halt schon längst im Minus. Das Problem dabei ist, und dessen war ich mir wirklich nie bewusst, wie teuer so ein Dispo-Kredit eigentlich ist. Also wie hoch die Zinsen sind. Irgendwann hat man da mal was unterschrieben, wenn man das Konto eröffnet hat, aber wer schaut sich das schon so genau an? Und tatsächlich liegen in Deutschland die Zinsen für einen Dispo-Kredit bei bis zu 17%, was extrem teuer ist. Wenn ihr in dem Fall 1000 Euro jeden Monat im Minus seid, dann zahlt ihr der Bank 170 Euro pro Jahr. Und was man sich an der Stelle einfach mal überlegen muss: Solltet ihr auch Interesse haben zu investieren, ein Punkt, zu dem ich ganz zum Schluss noch komme, oder solltet ihr das bereits vielleicht sogar tun, aber gleichzeitig euren Dispo-Kredit nutzen, dann macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn. Denn 17%, wenn ihr das zum Beispiel beim Investieren als Rendite bekommt pro Jahr, das ist unglaublich viel Geld. Also das schaffen die wenigsten und mit klassischen ETFs ist es eigentlich auch gar nicht möglich, so eine hohe Rendite zu erzielen, aufs Jahr betrachtet über einen langen Zeitraum hinweg. So, jetzt angenommen, ihr investiert und spart jeden Monat 50 Euro in einen breit diversifizierten ETF und habt ihn als Sparplan laufen. Auf der anderen Seite seid ihr aber ständig im Dispo, dann habt ihr unterm Strich ein Minus. Also von daher, es lohnt sich überhaupt nicht, Geld zu investieren, wenn man auf der anderen Seite ständig im Minus ist und diesen Dispo-Kredit ständig nutzt. Denn wie gesagt, unterm Strich verliert ihr Geld, auch wenn ihr investiert und da auch gute Renditen erzielt. Wenn ihr aber auf der anderen Seite einen Dispo-Kredit nutzt und ständig euer Konto überzieht und da eben so hohe Zinsen zahlt, was ihr auch gar nicht so sehr merkt vielleicht, dann macht ihr unterm Strich Verluste und dann könnt ihr euch das Investieren ehrlicherweise auch direkt sparen. Deswegen unbedingt vermeiden, egal wie verlockend das ist. Und ich kann mich noch daran erinnern, nicht nur an dieses schlechte Gefühl immer zum Ende des Monats, dass man wieder im Minus war, sondern auch auf der anderen Seite an dieses unglaublich frustrierende Gefühl, wenn dann der Gehaltseingang da war, das Geld vom Arbeiten, von diesem anstrengenden Job auf dem Konto war, aber trotzdem die Hälfte davon irgendwie weggegangen ist, weil ich musste ja wieder das Dispo irgendwie ausgleichen. Also von daher Dispo-Kredit unbedingt vermeiden und versuchen, dass ihr da möglichst schnell rauskommt, weil es kostet viel Geld und am Ende des Tages sorgt es einfach für einen sehr, sehr großen mentalen Stress. Deswegen komme ich jetzt auch zu meinem zweiten Punkt, was ich gerne auch früher gewusst hätte, dass man möglichst Konsumschulden vermeiden soll. Und gerade heutzutage ist es auch so einfach, beim Online-Shopping etwas auf Raten zu kaufen und Schulden aufzunehmen. Früher war da der klassische Konsumkredit, dass man irgendwie zum Mediamarkt oder Saturn gegangen ist und man hat sich da irgendwie einen Laptop oder einen Fernseher oder irgendwas auf Raten gekauft mit einer 0% Finanzierung, was dann natürlich auch sehr verlockend war. Aber ihr müsst es trotzdem zurückzahlen. Und bei so elektronischen Geräten ist es vielleicht noch verständlicher, weil die Nutzungsdauer ist dann hoffentlich länger als eure Kreditlaufzeit. Aber wie schaut das aus bei Klamotten und Schein und Temu lassen grüßen? Da kauft ihr etwas, kauft es vielleicht auf Kredit, zahlt es längere Zeit ab und ihr zahlt immer noch den Kredit ab, während eure Klamotte schon längst irgendwie im Müll gelandet ist oder kaputt gegangen ist oder euch einfach nicht mehr gefällt. Gleiches gilt übrigens auch für den Urlaub auf Pump. Immer mehr Deutsche nehmen nämlich auch einen Kredit auf, um sich den Urlaub finanzieren zu können. Und vorm Urlaub mag das vielleicht noch eine gute Entscheidung sein. Man ist irgendwie ermüdet, gestresst, man freut sich auf ein paar schöne Tage oder Wochen, ist bereit dafür einen Kredit aufzunehmen, das Ganze abzubezahlen. Das Problem ist, der Urlaub ist schon längst vorbei, ihr seid wieder zurück, ihr seid wieder gestresst. Aber ihr müsst trotzdem noch weiterhin diesen Kredit abbezahlen. Und eigentlich seid ihr schon fällig für den nächsten Urlaub. Und da kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und auch von meinem eigenen Fail erzählen. Denn ich habe tatsächlich auch mal für einen Urlaub einen Kredit aufgenommen. Nicht nur für den Urlaub, aber unter anderem. Und zwar habe ich dann einen Kredit aufgenommen, um eine Nepal-Reise machen zu können. Die war zwar wunderschön, aber wie gesagt, ich musste den Kredit ja auch noch danach abbezahlen. Und zum Glück war ich aber noch klug genug, dass ich den Teil, den ich sozusagen von dem Kredit noch übrig hatte, abzüglich der Reisekosten, dass ich dann davon mein Dispo endlich ausgeglichen habe und auch dieses Dispo gekündigt habe. So eine Umschuldung, die ich übrigens gleich noch erklären werde, die ist tatsächlich gar nicht so verkehrt und macht gerade beim Dispo-Kredit wirklich Sinn, wenn ihr dann nicht anders rauskommt. Das, was ich aber gemacht habe mit der Finanzierung für die Reise, das solltet ihr auf keinen Fall nachmachen, aus den genannten Gründen. Was bedeutet aber überhaupt Umschuldung? Da geht es darum, dass ihr einen bestehenden teuren Kredit durch einen günstigeren Ratenkredit ersetzt. Wie gesagt, so ein Dispo-Kredit, der kann auch schon mal bei 17% pro Jahr liegen. Und wenn ihr jetzt einen Ratenkredit findet, wo ihr vielleicht nur 2 oder 3% Zinsen pro Jahr zahlt, dann könnt ihr theoretisch diesen Kredit aufnehmen, damit euer Dispo ausgleichen, damit ihr da diese hohen Zinsen nicht habt von 170 Euro im Jahr. Macht euch aber natürlich einen Plan, dass ihr über 3, 6 oder 12 Monate diesen Kredit natürlich zurückzahlt, habt aber weniger Zinsen. Und wenn ihr da beispielsweise einen Kredit habt von 4% Zinsen, dann spart ihr euch effektiv 130 Euro pro Jahr. Gleichzeitig habt ihr natürlich einen Plan, um aus diesem Dispo rauszukommen und euer Konto ist endlich in den schwarzen Zahlen. Und genauso habe ich es eben auch gemacht und kann euch das auch empfehlen, wenn euch das auch mental stresst, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt da sonst nicht raus aus diesem Dispo, dann macht so eine Umschuldung. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr zum Beispiel viele verschiedene Kredite am Laufen habt, so viele kleine Kredite. Und das ist natürlich auch etwas, was einen besonders stresst, wo man vielleicht auch den Überblick verliert. Dann kommt vielleicht die eine Mahnung, dann hat man vergessen, die zu bezahlen, dann kommt es ins Kassobüro und so weiter. Und um das zu vermeiden, kann man eben auch eine Umschuldung machen. Das heißt, ihr würdet dann einen Ratenkredit aufnehmen in der Höhe der bestehenden Schulden. Ihr zahlt alle Schulden zurück, die ihr habt und zahlt dann nur noch diesen einen Kredit zurück. Und das kann eben auch in vielen Fällen dafür sorgen, dass wenn euch dieses Thema sowieso stresst, dass wenn euch das auch belastet, dann ist es besser zu sagen, okay, 5 Kredite, die ich am Laufen habe, löse ich jetzt durch einen größeren ab, wo ich mir vielleicht sogar noch eben Zinsen spare, also am Ende des Tages auch Geld spare, habe diesen Plan, wie ich das aber auch zurückzahle innerhalb von einem bestimmten Zeitraum. Und das gibt euch nochmal auch ja ein viel besseres Gefühl und viel mehr Selbstbewusstsein. Also daher unbedingt Schulden vermeiden auf jeden Fall. Aber wenn ihr welche gemacht habt, dann schaut euch mal an, was kosten die euch überhaupt? Was zahlt ihr da der Bank jedes Jahr? Und gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass ihr das sozusagen umgeht, dass ihr so eine Umschuldung macht und euch da Zinsen spart und am Ende des Tages vielleicht auch entspannter seid, weil ihr weniger Kredite insgesamt habt? Wichtig danach natürlich, keine weiteren und neuen Schulden zu machen. Und das könnt ihr auch vermeiden. Und da komme ich jetzt zu Punkt Nummer 3, indem ihr euch ein Budget aufstellt. Das heißt, überlegt euch mal, was kann ich mir wirklich leisten und wann lebe ich eigentlich über meinen Verhältnissen? Und da kommt nämlich gerade in jungen Jahren das Thema Lifestyle-Inflation schnell ins Spiel, die auch ich damals übrigens mitgenommen habe. Was ist überhaupt die Lifestyle-Inflation? Da geht es darum, dass je mehr ihr verdient, desto mehr gebt ihr aus. Und gerade wenn man dann vielleicht mit dem ersten Job startet und man hat den ersten Jobwechsel, man hat eine Gehaltserhöhung, dann ist das natürlich auch sehr verlockend zu sagen, wenn ich jetzt auch mehr Geld zur Verfügung habe, dann kann ich mir ja auch mehr leisten. Dann kann ich mir die teurere Jeans mal leisten, dann kann ich mir den schicken Italiener leisten, statt irgendwie Pizza essen zu gehen. Also unsere Wünsche, die steigen sozusagen mit dem Einkommen. Und das war bei mir übrigens auch genauso. Also das heißt, einerseits habe ich den Wunsch gehabt und habe es auch gemacht, dass ich teurere Sachen gekauft habe. Auf der anderen Seite habe ich aber auch einfach mehr gekauft. Wenn ich mir einen neuen Lidschatten kaufen wollte, dann habe ich mir halt nicht nur einen gekauft, sondern habe mir dann einfach 3 verschiedene Brauntöne gekauft, weil ich konnte es mir ja leisten. Und das ist natürlich etwas dieser Überkonsum, dieser Überfluss, der ist nicht nur schlecht für die Umwelt, der ist vor allem auch schlecht für euren Geldbeutel. Deswegen macht euch mal einen Plan und überlegt euch, wie viel wollt ihr eigentlich für euren Lebensstil ausgeben, wie viel wollt ihr für Lebensmittel ausgeben, wie viel vielleicht für Ausflüge und Reisen und so weiter. Und da gibt es so eine schöne Budgetierungsregel, das ist die 50-30-20-Regel. Da sagt man, die Hälfte eures Einkommens könnt ihr für alles Lebensnotwendige ausgeben. Also Miete, Lebensmittel, Mobilität, alles, was ihr wirklich braucht, um ja leben zu können. 20% solltet ihr tatsächlich sparen und investieren. Dazu gehören auch Versicherungen, die ihr dann auch abschließen solltet. Also sowas wie eine Haftpflichtversicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Einfach, dass ihr das schützt, was ihr habt. Also zum einen euer Humankapital, eure Arbeitskraft, zum anderen aber natürlich auch euer Geld, euer Vermögen, nicht nur was ihr jetzt habt, sondern auch in der Zukunft. Und dazu zählt aber eben auch, dass ihr regelmäßig auch Geld spart und dann auch Geld investiert. Und 30% sind wirklich für eure Wünsche da, für euren Lifestyle, für schöne Kleidung, tolle Restaurantbesuche, schöne Ausflüge, Urlaube, Wellnessreisen, was auch immer euch glücklich macht, was auch immer euer Hobby ist. Und 30% ist nicht wenig, das ist etwa ein Drittel, was ihr wirklich ausgeben könnt für all die Dinge, die euch Spaß machen. Und das Schöne daran ist, weil viele denken, ja, aber so ein Budget, das schränkt mich ja ein und da kann ich nicht so leben, wie ich möchte. Meiner Meinung nach ist genau das Gegenteil der Fall. Weil wenn ihr wisst, 30% kann ich wirklich für das ausgeben, was mir Spaß macht, dann braucht ihr auch kein schlechtes Gewissen mehr zu haben. Dann könnt ihr euch auch die teure Jeans leisten, wenn sie im Budget ist. Da müsst ihr nicht drüber nachdenken, was kann ich mir jetzt leisten und was nicht. Und das ist eine sehr einfache Regel, auch die man wirklich gut im Alltag integrieren kann. Beispielsweise macht ihr so eine Umschlagmethode, dass ihr am Anfang des Monats das Geld abhebt und dann in einen Umschlag steckt und dann wirklich nur dieses Geld ausgibt. Oder ihr macht ein Unterkonto, was ja auch mittlerweile bei vielen Banken möglich ist. Und das ist dann eben euer Spaßbudget. Der vierte Punkt ist eigentlich nicht nur wichtig für junge Frauen, sondern eigentlich für alle Frauen, aber insbesondere für junge Frauen, die vielleicht gerade am Anfang ihrer Berufskarriere stehen. Und zwar den eigenen Wert kennen und sich nicht unter Wert verkaufen. Das ist etwas, ich habe schon andeuten lassen, was ich auf jeden Fall gemacht habe. Die erste Ausbildung, die ich hatte, die war so unglaublich schlecht bezahlt. Also ich habe da wirklich ein paar wenige 100 Euro im Monat verdient. Und davon konnte ich eigentlich nicht mal mein winzig kleines WG-Zimmer in München bezahlen, sondern musste eben noch einen Nebenjob machen, wie gesagt. Leider habe ich nicht aus dieser ersten Entscheidung gelernt, sondern habe das sogar die ersten Jahre weiter durchgezogen. Das heißt, dann auch nach dem Studium habe ich einen Job angenommen, der wirklich furchtbar schlecht bezahlt war. Zum einen hatte ich da einen Fehler gemacht, was glaube ich heutzutage aber auch nicht mehr zeitgemäß ist, dass ich mir gedacht habe, ich muss ja furchtbar dankbar sein, dass Unternehmen mich überhaupt einstellen wollen. Und sollte dann nicht zu viel verlangen und nicht zu dreist sein und so weiter. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch Fehler gemacht, indem ich zum Beispiel nicht in die Recherche gegangen bin und mal geschaut habe, was ist denn überhaupt branchenüblich? Oder aber auch, was brauche ich überhaupt, um in München gut leben zu können? Deswegen da meine zwei Tipps, vergleicht unbedingt die Durchschnittsgehälter. Das könnt ihr zum Beispiel beim Statistischen Bundesamt machen. Die haben eine ganz tolle Datenbank, wo ihr eingeben könnt, wie viel Berufserfahrung habt ihr, in welcher Stadt wohnt ihr, was macht ihr für einen Job, in was für einer Branche seid ihr unterwegs und so weiter. Also all diese Faktoren, die letztendlich auf ein Gehalt auch sich auswirken. Und dann würde ich aber trotzdem auch im Freundes- und Bekanntenkreis fragen, insbesondere Personen, die älter sind als ihr und insbesondere auch Männer. Denn Frauen verdienen in der Regel weniger als Männer. Und das habe ich auch immer festgestellt, wenn ich über zukünftige Gehaltsverhandlungen mit Frauen gesprochen habe, mit Freundinnen gesprochen habe. Dann haben die eher gesagt, ja, verlang maximal 5%, du willst ja nicht zu dreist erscheinen oder den Job sogar riskieren oder so oder die gute Beziehung zum Chef. Und wenn ich mit Freunden gesprochen habe, mit Männern gesprochen habe, dann war immer so die Aussage, nee, also unter 10% würde ich da erst gar nicht reingehen, verlang mindestens 15% und das bist du doch wert und hast einen guten Job gemacht und so weiter. Also sprecht da mit verschiedenen Personen. Das heißt, holt euch einerseits die offiziellen Zahlen und Studien und Statistiken, aber sprecht unbedingt auch mit anderen Personen dazu. Und eben mein Tipp, euch mal wirklich durchzurechnen, was braucht ihr denn zum Leben? Also wie hoch sind eure Lebenshaltungskosten? Was kostet die Wohnung, die ihr gern hättet? Was müsst ihr für Lebensmittel ausgeben? Was braucht ihr für eure Freizeit? Also rechnet euch das mal wirklich durch, was ihr da braucht. Und dann wisst ihr auch im Verhandlungsgespräch oder im Bewerbungsgespräch, ob das überhaupt angemessen ist, ob ihr von diesem Gehalt, was euch da angeboten wird, überhaupt leben könnt und auch gut leben könnt. Und kleine Anekdote dazu, ich saß mal in einem Bewerbungsgespräch und dann fragte mich dann mein zukünftiger Chef, ob ich denn bei diesem Gehaltswunsch, den ich angegeben habe, wirklich bleiben möchte, ob das das ist, was ich haben will. Und dann habe ich das natürlich bejaht. Und dann war sein Kommentar dazu, naja, wenn Sie meinen, dass Sie davon gut leben können in München. Und ich habe mich trotz dieser Steilvorlage nicht getraut zu sagen, wissen Sie was, jetzt wo Sie es ansprechen, Sie haben recht, ich brauche auf jeden Fall mehr Geld, um gut leben zu können in München. Ich habe es einfach so stehen gelassen. Ich habe dann zwar nach Ende der Probezeit bin ich hin und habe mein Gehalt verhandelt, aber trotzdem, ich hätte schon viel früher machen können und ich habe mich einfach nicht getraut, in diesem Bewerbungsgespräch zu sagen, ja, ich habe da viel zu niedrig angesetzt. Von daher, kenn deinen Wert und stehe dazu. Der fünfte Punkt, den ich habe, ist, in Bildung zu investieren oder in euer Humankapital. Und gerade wenn ihr ja jung seid, dann gibt es so viele Möglichkeiten, tolle Praktika zu machen, das eigene Netzwerk zu erweitern, Erfahrung zu sammeln, wirklich praktische Erfahrung auch zu sammeln und sich vielleicht auch mal überlegen, wo fühle ich mich wohl, was will ich wirklich machen, welche Jobs gibt es überhaupt da draußen, welche Möglichkeiten. Das kostet kein Geld und hilft euch einfach so sehr, eure Fähigkeiten zu erweitern und wahrscheinlich lernt ihr da auch noch ganz tolle Leute kennen und Kontakte, die vielleicht auch ein Leben lang bleiben. Und wenn ihr dann älter seid und auch die Möglichkeit habt, selbst eine Weiterbildung zu machen und in eure Bildung zu investieren, dann macht das auch unbedingt, denn keine Rendite ist so groß wie die Investition in die eigene Bildung. Und auch da spreche ich aus Erfahrung. Und was ihr natürlich auch machen könnt und machen solltet, gerade wenn ihr jung seid, dass ihr auch euer Unternehmen in die Pflicht nehmt und damals schaut, was gibt es denn für Weiterbildung, die ihr machen könnt. Auch dazu eine kleine Anekdote von mir. Ich habe mir damals angeschaut, was eigentlich noch für Fähigkeiten und Kenntnisse in dem Unternehmen fehlen, in dem ich angestellt bin und welche Fähigkeiten gerade aber auch am Markt angefragt werden und gebraucht werden. Im nächsten Schritt habe ich mir dann eine passende Weiterbildung dazu ausgesucht, argumentiert, warum wir unbedingt diese Fähigkeit brauchen im Unternehmen, habe mir die Weiterbildung bezahlen lassen. Die Folge war, das Unternehmen konnte diese zusätzliche Dienstleistung, die ja nun durch mein Wissen möglich war, auch anbieten und abrechnen und hat dadurch mehr Umsatz gemacht. Ein Jahr später habe ich mir dann auch angeschaut, welche Umsätze durch diese neuen Fähigkeiten von mir generiert wurden und bin dann in die Gehaltsverhandlung gegangen und habe dann gesagt, dass ich eben mehr Gehalt haben möchte, aus genau diesem Grund, weil ich auch wirklich eine Zahl nennen konnte, wie viel das Unternehmen mehr verdient hat, mehr Umsatz generiert hat, nur durch diese Fähigkeit, die ich jetzt neu reingebracht habe ins Unternehmen, die wir jetzt mit anbieten konnten. Und wenn ihr so ein Argument habt, schwarz auf weiß, wo es wirklich um konkrete Zahlen geht, dann ist es schon sehr schwierig, so eine Gehaltsverhandlung einfach abzuschlagen. Ja, und dadurch hatte ich dann direkt mehr Geld in der Tasche. Also denkt daran, wenn ihr euch in euren 20ern befindet, dann ist Bildung mit Abstand das, was euch am Ende die größte Rendite bringt, wo ihr den größten Schub machen könnt finanziell, weil es eben nicht nur darum geht, dass ihr einen besseren Job machen könnt, euch für einen besseren Job bewerben könnt, sondern vielleicht auch dann eben auch euer Gehalt besser verhandeln könnt. Und natürlich Wissen und Bildung, das ist etwas, das bleibt euch ein Leben lang. Das kann euch niemand mehr nehmen. Und gerade auch in jungen Jahren, wenn dann vielleicht auch der Druck bei der Jobsuche besonders hoch ist und die Konkurrenz sehr groß ist, dann habt ihr auch einen ganz klaren Wettbewerbsvorteil. Der letzte Punkt, was ich gerne früher gewusst hätte, und das dürfte niemanden wundern, der Fortuna Lista kennt, ist natürlich, ich hätte sehr, sehr gerne früher mit dem Investieren angefangen. Denn ich habe immer gedacht, man braucht viel Geld, es ist kompliziert, das würde ich sowieso nicht verstehen und so weiter. Und habe auch total unterschätzt, was dieser Zinseszinseffekt letztendlich für mein Geld bedeutet. Und wenn ihr jetzt zugehört habt und euch denkt so, ja, aber du warst doch eh immer im Dispo, wie willst du denn dann überhaupt investiert haben können? Das stimmt, hätte ich aber die anderen Schritte eben befolgt, dass ich mein Geld richtig budgetiert hätte, dann hätte ich auch genug gehabt, um eben mein Geld investieren zu können. Denn ich habe auch schon mit 16 angefangen zu arbeiten, in der Schule zu jobben und habe das eigentlich auch immer gemacht, also auch noch lange, lange in meine 20er hinein, dass ich eigentlich immer auch einen Nebenjob hatte, einen Minijob beispielsweise auch. Ja, aber das Geld dann eben schön ausgegeben habe. Und falls ihr euch jetzt denkt, ja, aber ich habe ja noch so viel Zeit, ich kann das auch noch später machen, ich will jetzt erst mein Leben genießen, mir was leisten können, was gönnen können, dieses erste Gehalt einfach, ja, genießen können, dann habe ich eine kleine Beispielrechnung für euch. Und zwar nehmen wir mal an, dass ihr pro Monat 50 Euro investiert. Und das macht ihr bei einer durchschnittlichen Rendite von 7%. Wenn ihr euch da mal so ein bisschen informiert, wenn ihr mal schaut, was es da so für ETFs gibt, die breit diversifiziert sind, die nicht so risikoreich sind, dann werdet ihr sehen, dass 7% tatsächlich möglich sind, wenn wir von Aktien-ETFs sprechen, wie gesagt, breit diversifiziert in der ganzen Welt und wenn ihr da lange genug dran bleibt. So, und wenn ihr das Ganze jetzt macht, 10 Jahre lang, dann habt ihr insgesamt 6.000 Euro gespart, habt ihr 6.000 Euro in euer Aktiendepot gesteckt. Bei der Rendite von 7% habt ihr nach 10 Jahren 8.600 Euro in eurem Aktiendepot. Das ist jetzt etwas, wo man sagen würde, ja, ist eigentlich ganz schön, habt ihr fast 50% plus gemacht, ist eigentlich schon ganz gut auch für die Zeit. Ich würde aber auch verstehen, wenn ihr sagt, nee, das ist es mir eigentlich nicht wert, ich gebe das Geld doch lieber aus. Was passiert aber, wenn ihr das nicht 10 Jahre macht, sondern ihr macht das 20 Jahre? Ihr fangt also vielleicht mit 20 Jahren an und wenn ihr 40 seid, schaut ihr dann wieder das nächste Mal in euer Aktiendepot, was da in der Zwischenzeit passiert ist. In dem Fall habt ihr dann nicht 6.000 Euro gespart, sondern 12.000 Euro in diesen 20 Jahren, also auch da wieder jeden Monat 50 Euro. Wie schaut es aber in eurem Aktiendepot aus? Da habt ihr euer Geld mittlerweile mehr als verdoppelt. Aus 12.000 Euro habt ihr in dem Fall über 25.500 Euro gemacht, also mehr als das Doppelte. Nochmal als Erinnerung, bei 10 Jahren haben wir etwa 50% plus gemacht, bei 20 Jahren haben wir mehr als 100% plus gemacht. Was ist aber, wenn ihr mit 20 Jahren startet und ihr macht das, bis ihr 60 seid, 50 Euro im Monat, was ich, denke ich, viele von euch auch leisten können. 40 Jahre lang investiert ihr also 50 Euro monatlich in so einen ETF. Dann habt ihr selbst 24.000 Euro gespart über diese 40 Jahre hinweg, aber in eurem Aktiendepot befinden sich bereits über 124.000 Euro. Und das ist eben diese Magie vom Zinseszinseffekt. Bei 10 Jahren habt ihr 2.600 Euro plus gemacht, bei 20 Jahren habt ihr 13.500 Euro plus gemacht und bei 40 Jahren sind es über 100.000 Euro. Denn dieses Geld, was ihr investiert, das wächst in dem Fall nicht linear, sondern exponentiell. Und je früher ihr startet, je länger ihr investiert, egal wie klein die Summe ist, desto besser wirkt sich dann aber letztendlich euer Vermögen aus, desto besser kann es wachsen. Und vor allem diese Jahre ab dem 20. Jahr, in dem ihr investiert, wenn ihr das dann nochmal 30 Jahre macht, das ist die Zeit, wo das Geld wirklich wo die Kurve sozusagen, die Vermögenskurve wirklich weit nach oben steigt und wo ihr wirklich dafür belohnt werdet, dass ihr frühzeitig angefangen habt. Deswegen unterschätzt es wirklich niemals, welchen Faktor Zeit spielt. Es geht nicht darum, dass ihr mit möglichst viel Geld startet. Es geht immer darum, dass ihr möglichst zeitnah startet. Ja, das war mein 6. Tipp. Wie gesagt, ich hätte es auch gerne früher gewusst. Ich habe mit 27 Jahren angefangen zu investieren. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte das noch früher gemacht, idealerweise wirklich mit 20 Jahren. Aber zum Glück ist es ja auch oft nicht zu spät, um zu starten. So, das waren meine 6 Dinge, die ich gerne früher über Geld gewusst hätte und auch einige Fails, die ich jetzt mal mit euch ganz persönlich geteilt habe. Wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn ihr jemanden kennt, der in den 20ern ist und vielleicht noch nicht ganz so gut mit den eigenen Finanzen umgeht, dann teilt die Folge gerne auch mit anderen, damit ja weniger Menschen diese Fehler machen, die ich gemacht habe. Gerade dann, wenn man das vielleicht auch nicht im Elternhaus mitbekommen hat, weil die Eltern selbst auch wenig Ahnung von Finanzen haben. Und wir wissen ja auch alle, in der Schule lernen wir es auch nicht. Also wenn ihr solche Menschen in eurem Umkreis habt, in eurem Freundes- und Bekanntenkreis, dann teilt gerne die Folge mit denen. Denn es sind tatsächlich 6 einfache, leicht umsetzbare Schritte und Dinge bzw. Fehler, die man vermeiden kann, um einfach schon mal in jungen Jahren einen viel besseren finanziellen Start zu schaffen, als ich es vielleicht hatte und vielleicht auch besser, als ihr es hattet. Ich freue mich auch sehr über Feedback zu dieser Folge. Lasst auch gerne eine Bewertung da und schickt uns auch gerne mal eure Themenwünsche, entweder per E-Mail an info@fortunalista.de oder auch per Instagram unter unserem Kanal Fortunalista. Da freue ich mich drauf, wenn wir da auch ein bisschen auf eure Wünsche demnächst eingehen können. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt weiterhin ganz viel Erfolg mit euren Finanzen. Denkt daran, meine Fehler nicht zu wiederholen, sondern zu vermeiden und es besser zu machen. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge, die übrigens mit Frank Thelen sein wird. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter fortunalista. Bis zum nächsten Mal.